Willkommen bei Futter bei die Bitches, Folge 202 und es folgen die Tagesthemen von Erik Sommer.
Hi, grüße Sie, meine Damen und Herren, primär Damen. Wir haben 72% weibliche Zuhörerschaft und entsprechend möchte ich die Damen da an der Stelle ganz besonders hervorheben. Wen ich nicht grüße, sind Leute mit nicht festgelegtem oder nicht binärem Geschlecht, nicht weil ich irgendwie ultra, wie sagt man dann?
Scheiße.
Geschlechtsfeind, ja, weil ich einfach ein Arschloch bin, sondern weil zumindest laut Spotify, und ich glaube, Spotify weiß am besten, wie eure Geschlechtsidentität ist, wer soll das denn sonst wissen, wenn nicht Spotify? Spotify spuckt mir hier aus, wir haben 0% nicht-binäre und 0% nicht festgelegte Zuhörerschaft. Entsprechend muss ich die ja nicht grüßen, ne? Wenn es die nicht gibt. Also ich stelle mich ja auch nicht, sagen wir mal so, ich stelle mich ja auch nicht irgendwie für eine riesige Audience an weißen Männern und grüße alle Frauen, weil wenn die halt nicht da sind, wozu soll ich die grüßen? Ja?
It's about sending a message.
It's about sending a message, aber offensichtlich sprechen wir mit unserem, mit unserer Geschichte hier, die wir seit 4 Jahren schreiben, sprechen wir ja scheinbar nicht-binäre Leute nicht an. Deshalb schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie wir nicht-binäres Publikum besser erreichen. Also wirken wir nicht-binärfeindlich oder sollten wir vielleicht open-mindeter in irgendeine Richtung agieren?
Da kann ich dir schon direkt einen Tipp geben, Erik, wie du open-mindeter operieren könntest. Und zwar wäre das
mit closed mouth.
Geknebelt und gefesselt.
Wie denn? Sag mal.
Weil es hat sich jemand aus einem Minderheitenspektrum bei uns gemeldet tatsächlich. Und
ganz kurze Frage. Erinnerst du dich noch daran, als wir in den ersten 2 Jahren des Podcasts Kontakt mit diesem ominösen Sammy hatten über Instagram?
Dafür gehören wir immer noch eingesperrt. Ja. Aber nee, und zwar hat sich jemand...
Also, ja, du erinnerst dich.
Ich erinnere mich, ja. Es hat sich jemand gemeldet bei uns und unsere Folge auch gemeldet, deswegen, wegen Aussagen, die du getätigt hast.
Nein.
Doch.
Was habe ich denn gesagt?
Ja, das wird dir jetzt der Kommentar verraten, den wir bekommen haben.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, im Namen aller Club-Handy-Besitzer verlange ich, dass Erik Sommer sich öffentlich für seine wahnsinnigen Äußerungen entschuldigt.
Und?
Mit dem Teufelsmiley.
Und da möchte ich an der Stelle sagen, ich bereue und revidiere nichts an der Stelle. Denn dieser Kommentar festigt mich nur in meiner Meinung, wie irre dieses Volk ist. So, junger Mann, der diesen Kommentar verfasst hat, hast du nicht vielleicht irgendwie ein Mitsubishi oder ein Honda tiefer zu legen? Oder musst du nicht zum Super Bowl nach Las Vegas fahren? Oder Shisha rauchend auf dem Kaufland-Parkplatz mit Dominik, Dennis und Marcel abhängen? So, Digga, chill dein Club-Handy. Ich hasse euch. Nee, ich hab's aber auch tatsächlich gesehen, denn das ist ein weiterführendes Thema. Ich bin jetzt gerade nämlich hier in diesen Spotify-Statistiken.
Du bist wieder in so einem komischen Rabbit Hole gelandet und hast jetzt den Beweis dafür, warum Club-Handy-Besitzer auch verfassungsfeindliche
Reptiloiden-Arschlöcher sind.
Ja.
Ja. Nein, ich bin hier in unserem Spotify-Interface tatsächlich und das war das Erste, worauf ich tatsächlich auch noch Bezug nehmen wollte. Denn besagter Kommentar, ihr könnt ihn öffentlich einsehen bei Spotify entsprechend, ist es... Okay, denke ich mal, wenn ich hier auch den Kommentargeber vorlese, das ist der namentlich David hier. Es ist so, wenn ihr Kommentare schreibt bei Spotify und das haben wir nicht eingestellt und wir können es vor allen Dingen auch nicht ausstellen, dann muss ich die, oder ja, da ist halt irgendwie an meinen Privat-Spotify-Account halt
moderieren,
so.
Ne?
Genau, ich muss die manuell freigeben und da ich nicht so häufig auf diesem Spotify-Dashboard hänge, weil wir ja auf verschiedensten Plattformen operieren und ich mir halt lieber angucke, was sind unsere Gesamtstreams auf allen Plattformen und nicht, wie sehen unsere Streams, unsere Statistiken rein weg bei Spotify aus, bin ich eher auf diesen anderen Dashboards unterwegs, aber ich achte darauf, dass ich immer wieder bei Spotify reingucke, damit natürlich, wenn ihr Kommentare schreibt, wir die auch freigeben, die sollen ja ersichtlich sein, also wir rufen ja jetzt hier nicht zum Call to Action auf, stimmt mal ab, schreibt mal Kommentar, macht mal dieses, macht mal jenes, und dann halten wir die einfach alle unter Verschluss, so für uns.
Also reine Onanie.
Genau. und da wären wir beim zweiten Call to Action von letzter Woche, nämlich der Frage danach, Cannabis zu legalisieren. Und 66,7% hatten die gleiche Ansicht wie wir, würde ich mal fast sagen. Mhm. Nämlich, die haben gesagt, meinetwegen, noch mir die Sinnflut, haben sie gesagt.
Ja, wenn es das braucht.
Wohingegen jeweils 16% für auf keinen
Fall. Stimmt, haben Fahrt zur Hölle.
Für auf keinen Fall und muss. Also, wir haben gleichermaßen Leute, die gar keinen Bock darauf haben, mhm. wie auch Leute, die sagen, nee, längst überfälliger Schritt. Und die erdrückende Mehrheit, also 2/3, sagen, ja, meinetwegen.
Also, ist mir
diese
egal.
Abstimmung könnte weniger aussagekräftig nicht sein. Ja. Ein Sechstel sagt ja, ein Sechstel sagt no und 4/6 sagen mir wurscht. Was
da, zerstückelst du das immer mehr jetzt gerade?
Ja, ich meine nur, dadurch, dass die beiden Pole sich neutralisieren, weil es gleich viele Leute sind, haben wir eigentlich nur eine gemeinsame Masse, die aber wiederum auch die Mehrheit ist, die sagt, ja, ist mir auch egal. Also, ja. diese Abstimmung ist wirklich
neutral.
Komplett das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Wir dachten so, ja, wird wahrscheinlich jetzt keiner von umkommen. Wenn es nicht so ist, gehe ich jetzt auch nicht dran zugrunde.
Ja, ja, ja. Das ist in Ordnung.
Ja.
Weißt du, woran ich zugrunde gegangen bin diese Woche?
Blick in den Spiegel. Wild guess. Nee, sag mal, woran?
Ich war am Montag in einem Orchester, die halt Herr der Ringe gespielt hatten.
Ach ja, ich erinnere mich. Du wolltest mir eigentlich berichten, entweder du wolltest mir berichten, wie es war, oder ich
wollte mich fragen. Ich habe, wie erwartet, geheult. Wirklich, ich konnte nicht anders. Wir sind einfach direkt die Tränen geflossen. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, woran, also ich bin niemand, der Musik versteht, also ich wünschte, es wäre so, also ich kann ich bin auch nicht wahnsinnig musikalisch, also so ein bisschen Gitarre spielen kann ich, ein bisschen Klavier spielen kann ich, also, aber wirklich so Grundzüge und es ist so, ich würde auch gerne Noten lesen können, ich hätte gerne ein richtig gutes Taktgefühl.
Ich habe ja jetzt hier so ein Piano stehen, vielleicht können wir da ja gemeinsam uns was aneignen und anfangen Noten zu lesen und
Ich habe auch tatsächlich ein Angebot letztens bekommen von einem richtigen Musiker, der auch in der Band spielt und das beruflich macht, dass er mir sowas beibringt dann. Wie man halt mit wenig Aufwand viel lernt, sozusagen.
Wie bist du in Kontakt zu Bono geraten?
Ich hatte in der Schweiz angerufen und gesagt, ich hätte den großen Haufen geschissen.
Geil.
Und dann stand Bono direkt vor der Tür.
Ein klassischer South Park-Joke, ne?
Ja. Ja. Und ich wünschte wirklich, ich könnte Musik verstehen in ihrer Einzelheit, aber ich kann Musik halt nur fühlen, so wie die meisten. Und aber halt schon heftig. Und ich verbinde halt mit diesen. Das klingt dann halt immer so kitschig und wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich mag, weiß nicht, ja, jetzt zum Beispiel einfach, ich mag so orchestrale Musik, aber dann baller ich mir halt nur Filmmusik. Also für sowas gibt es ja bestimmt noch mehr Beispiele, ja. Irgendwie so, wo man dann sagen würde, ja, man ist Fan von irgendwas, dabei ist man halt quasi nur an der Spitze des Eisberges, so gesehen, ne? Also zum Beispiel. Du sagst so, ich mag Whisky total gerne, trinkst
und
dann
snackst dir,
Jack Daniels.
Nee, noch schlimmer, snackst dir irgendwie
Seven Oaks von Globus damals.
Old Mac Miller für 7,99 aus dem Aldi rein. Ja,
ja, oder anderes Beispiel, du sagst, du magst halt Whisky und trinkst halt nur Bourbon, so, ne? Das, oder nur Blended Whisky und sowas halt. Also, es ist halt so ist ja, das meine ich halt so, aber eigentlich ist es egal.
Scotch ist der bessere Whisky, oder? Schottischer Whisky?
Also ich mag schottischen Whisky lieber.
Schottischen Whisky auch sehr gern. Irischen Whisky gibt es aber auch, ne? Dieser
Lafraig,
der ist irisch, oder? Oder ist er schottisch?
Der ist schottisch. Ja, irischer Whisky ist halt auch ein bisschen milder, meine ich. Mhm. Aber ich kenne mich halt auch da nicht so sehr aus.
Sollen wir mal eine Whisky-Wanderung machen? Es gibt hier im Ruhrgebiet, gibt es in Gelsenkirchen sogar vom Wissenschaftspark.
Boah, da müssen wir mit richtig vielen Leuten mit Schiebermützen rumlaufen.
Scheiß Anruf,
ne?
Alter. Schön Peaky Blinders, das heißt, wir können die auch legit abstechen.
Oh, mit den Rasierklingen in unseren Schiebermützen.
Ja. Richtig witzig.
Ja, können wir mal machen. Finde ich, find geil. Finde ich
richtig cool. Der ehemalige Vorstandschef meines Unternehmens da hat, hat sowas bekommen. Jetzt zu seiner Verberentung.
Mhm.
Und der hat irgendwie generell sehr viele Alkohol-related Geschenke bekommen, weswegen ich mir dachte, mein Gott, warum ist der Mann Alkoholiker und so erfolgreich und warum bin ich Alkoholiker und sitze immer noch da, wo ich sitze? Ein klassischer Alkoholiker-Witz. Wenn ihr wirklich Probleme habt, sucht euch Hilfe. Ja. Aber das war also orchestral, es war schön, du hast geweint.
So. Es war mega, als da sind auch, ich glaube, das war ein polnisches Orchester und da war ein Mann, der hat gesungen. Das war so ein, also wirklich so, wie der gesungen hat und sich da hingestellt hatte. Das war richtig unangenehm, weil das so ein, weiß nicht, so ein Möchtegern Sinatra war. Die Stimme hat auch nicht gepasst. Die hatten halt nachher Misty Mountains gesungen. Und
von Ed Sheeran.
Nee, oh Gott, da komme ich noch gleich zu.
Okay.
Nee, von, der Schauspieler, der, Thorin Eichenschild gespielt hat.
Ja.
Der singt das ja mit dem Cast von The Hobbit. Und der hat das dann halt gesungen, aber die Stimme passt halt gar nicht. Die ist viel dröhnen. Also eine gute Stimme, ohne Frage. Aber die hat halt nicht dazu gepasst. Und der hat da so eine One-Man-Show rausgemacht. Also es war nicht so schön. Aber allerdings waren da zwei Sängerinnen. Die eine hat
die
halt...
Die waren schön.
Naja, aber die haben wirklich gut, krass gesungen. Und dann hat halt die eine angefangen, Made B zu singen. Das ist ja am Endcredits vom ersten Teil.
Ja.
Wird das gespielt. Und Junge, ich hab so geflennt, ne? Wirklich, das war so, ich könnte jetzt schon wieder heulen, ne? Das ist so schön gewesen, so ergreifend gewesen, ne? Und als dann halt die Titelmelodie kam, The Shire, also dieses Auenland-Theme.
Das ist nicht Concerning Hobbits, ne?
Doch, genau.
Ah, okay.
Das genau, ist Concerning Hobbits. Da war einfach vorbei, wirklich. So. Oder
das ist auch einfach das Beste. Also ich war auf, ganz kurz off-topic, ich war auf der Hochzeit von einer Arbeitskollegin und also ich mag die sehr gerne, so, ich habe mich auch sehr für die gefreut. Aber es war jetzt nicht so eine Hochzeit, die mich so richtig ergriffen hat. Also nicht, wie gesagt, also einfach, weil ich so relativ weil ich ein abgebrühter Kerl bin, so, ich kann emotionale Distanz.
Du saßt da auch mit Lederjacke und so einer Geltolle und Sonnenbrille.
gekaut, so mit meiner Zunge.
Wann gibt's Kippen?
Ja, also, so in etwa. Nein, also war alles schön und alles in aller Ehren. Ihr jetzt Mann, der ist aber auch so sehr Fantasy-affin und der macht auch so LARP, also Live-Action-Roleplay. Mhm. Und die mögen das beide auch so relativ gerne. Und als sie mit Concerning Hobbits tatsächlich eingelaufen ist, ne, da habe ich auch plötzlich Gänsepelle bis an die Füße bekommen. Ne, weil da dachte ich mir auch so, mein Gott, das ist wirklich die schönste Hochzeit, auf der ich je war.
So, ist halt so
objektiv gesehen, ganz gute 7 von 10, aber mit dieser Einlaufmucke 19 von 10.
Also Credits an Howard Shaw, ne? Also es war wirklich, und es war auch gut umgesetzt, der Ton war jetzt in der Lichtburg in Essen jetzt nicht so geil, ist halt eigentlich ein Kino, ne, aber wirklich, es war so
schön. War in einem Kino?
Hm?
In der Kinosaal, Essener Lichtburg?
Genau.
Ah, okay.
Und, oder als The Bridge of Khazad Dûm, an der Szene, wo Gandalf stirbt. Spoiler an der Stelle. Aber die Filme sind 20 Jahre alt, also bitte.
Und Spoiler an der Stelle 2. Gandalf ist nicht wirklich tot.
Guess who's back? ja, wirklich. Also
haben die das auch gespielt?
Ja, ja. Von Eminem? Und viele Sachen habe ich erkannt, manche Sachen aber nicht, weil die halt so im Film so ein bisschen unterschwellig sind. Zum Beispiel die Szene am Orthanc, wo Gandalf gefangen ist zum Beispiel. Da kommt ja diese Orthanc-Musik. Und zwischendurch kommt aber der Chor dann auch, weil Gandalf ja die Motte von diesen Boten von Gwai hier dann... Die Motte von Gwai hier dann da hat. Und ja, deswegen, also manche Sachen habe ich dann nicht erkannt, aber Sachen, die ich dann sofort erkannt habe, da war halt einfach direkt vorbei bei mir. Ne? Ich saß dann eigentlich, hatte auch einfach einen Tag danach so eine gequollene Fresse, weil ich halt so viel geheult habe. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön.
Dazu ganz kurz nochmal zwei Gedanken. Erster Gedanke ist, lass mich kurz nochmal überlegen. Das ist eine Frage, die ich dir gleich noch stelle.
Mhm.
Deshalb schiebe ich das als zweiten Gedanken auf. Erster Gedanke ist tatsächlich, finde ich nach wie vor die einzige Szene, die ich mir in einem Jahr mittlerweile auch über 20 Jahre alten Film, 25 Jahre, ne? Der erste
2001.
Teil. 2001. Der erste Teil 2001?
Ja.
2 und 3, ne?
Ja.
1, 2 und 3. Ja. Die einzige Szene, die ich mir in einem 25 oder fast 25 Jahre alten Film nicht reintun kann, ist tatsächlich die, wo Saruman und Gandalf kämpfen. Das finde ich, so
ein bisschen cringy, cringe, ne? Ja.
Wo dieses, also keine Ahnung, wie es sieht aus, als wären das die heftigsten Marionetten, wie sie dann so durch diesen Saal im Ortenk fliegen.
Ja, die fliegen ja nicht, die werden ja nur, die stoßen sich
so, die hauen sich mit so,
wie Gandalf sich dann so Beyblade-mäßig. Ja,
so, das finde ich wirklich, das ist so für mich so eine meme-technisch sehr wertvolle
Szene. Ja, da kann ich, also wer Lord of the Weed kennt, ja. Vielleicht kennt ihr nicht die beiden Erweiterungen. The Journey und The Revenge.
Okay.
Mega geil, also finde ich auch nach wie vor noch witziger als das normale Lord of the Weed. Und da in der Szene kommt dann einfach, machen die Saruman und Gandalf, die in dem Falle Brüder sind, machen dann so ein Breakdance-Battle.
Ah, okay.
Und dann kommt dann halt von Jurassic 5 so ein richtig basslastiger Song, so Boom, Fuck! Also schon geil. Okay. Also richtig witzig umgesetzt.
So, und dann ist der zweite Punkt tatsächlich, ja. Und zwar, die Frage ist, es war ja orchestral, aber war das irgendwie dann noch so,
keine Filmszenen, nein.
Keine Filmszenen, nichts,
weil pass auf, das sind jetzt nämlich die beiden schlimmsten Sachen, die kommen.
Okay.
Punkt 1, direkt darauf bezogen, es sind halt einfach, also keine Filmszenen, sondern so Drohnenszenen quasi von irgendwelchen Bergen gezeigt worden.
Also auch gar nicht so richtig aus der Welt. Also
es nee, ist gar nicht, noch nicht mal Neuseeland gewesen, das sah aus wie der Schwarzwald. Dann halt
also auch Wald. Hügel als Berge.
Ja, und dann irgendwie auf so einem Stein so ein Ring halt mit so einer Kette, so, wo ich mir denke, so, yo, Alter, wir wissen schon, warum wir hier sind. Also, und dann wurde halt so richtig schlecht das Orchester halt auch gefilmt und dann so da reingemacht. So, es sah wirklich aus wie so eine Präsentation, so eine Hochzeitspräsentation aus den 90er Jahren. Es war so schlimm. Wirklich, es war ganz, ganz schlimm.
So eine Windows Slideshow, so mit Movie Maker gemacht. Auch mit diesem
Windows Movie Maker transparent. Nee, so halb transparent wurde das einfach so da reingeshoppt. So.
Ah, okay.
Also das war wirklich.
Wirklich so übereinander
gelegt. Ja, genau.
So, du nimmst praktisch die Sättigung aus einem Bild raus, ja. Sodass der Hintergrund mehr, ja. Transparency hat und dann, ja. Legst du die Bilder übereinander.
Ja, ganz, wirklich, ganz, ganz billig. Also auch wirklich nicht schön. Und am Ende, da war wirklich das, was mich am meisten fertig gemacht hat, wurde Icy Fire performt, so als Rauschmeißer. Das Problem ist aber, dass dieser Typ gesungen hat, der auch nicht so gut Englisch konnte.
Dieser polnische Sinatra.
Ja, genau.
Finde ich schon mal gut. Ich schreibe schon mal der polnische Sinatra auf.
Der das auch ganz komisch gesungen hat. Und dann haben die da so eine Swing-Variante rausgemacht. Auf einmal fingen die alle an zu klatschen und I see fire. Ah. Und ich dachte mir so, Leute,
also Gott, auch wenn ihr 70 schwarze Frauen im Hintergrund.
Ja, aber wo ich mir dann dachte so, Leute, auch wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, habt ihr mal den Text in den Google-Übersetzer gehauen? So, weil ich zitiere mal eben aus dem Songtext Icy Fire von Ed Sheeran zu The Desolation of Smaug. ID Fire. Klingt wie so ein Rap-Song daraus. So, es fängt an mit And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Oh, should my people fall, then surely I'll do the same. Confined in mountain halls, we go too close to the flame. Und, and if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town. And with that shadow upon the ground, I hear my people screaming out. Und die stehen da und, and if the night is burning, I will cover my eyes. Und dann, die Leute im Publikum stehen dann auch noch auf und so dieses deutsche, ich dachte, ich werde nicht mehr, das kann noch klatschen, nicht sein. Während man
mit dem Oberkörper so leicht schief ist und mit einem Knie so ein bisschen
wackelt. Ja, und dann machen die da so eine Swing-Variante drauf, sind alle am Smilen wie bekloppt. Und ich denke, das ist so typisch.
Die werden alle sterben. Der Drache verbrüht die doch.
Ich wirklich, das war so schlimm für mich. Denn ich bin auch, also wir sind dann auch vorzeitig aufgestanden und gegangen, weil also ich konnte mir das echt nicht geben. Also wir haben noch bis zum Ende gewartet, aber wir sind auch die Ersten gewesen, die dann rausgegangen sind. Weil das hat für mich alles richtig kaputt
gemacht. Also ja klar, wir haben uns noch Autogramme geholt, das nicht, aber
vom polnischen Sinatra. Wirklich, das fand ich so daneben. Also wirklich, es ist nicht nur schlimm gewesen, ich fand es wirklich respektlos und ultra daneben.
Respektlos,
Eduard Charan gegenüber auch.
Achso, ich dachte tatsächlich respektlos auch Torin Eichenschild gegenüber, weil der ja wirklich in Sorge war, dass seine Brothers und Sisters fallen und zum Teil das ja wirklich nicht überlebt haben. An der Stelle Spoiler, Balin stirbt. Tatsächlich irgendwann, weil das sieht man in Herr der Ringe. Am Ende des Hobbits lebt er.
Ja, deswegen, es war wirklich richtig also daneben.
Es war irgendwie, es war fantastisch und emotional ergreifend und auch dann in Teilen kacke nicht, sondern eher so
frech.
Unpassend, fremd.
Ja, wirklich, also ganz, ganz schlimm einfach zum Teil. Okay.
Verstehe ich.
Das fand ich dann auch nicht, also wirklich, ich fand es einfach nicht in Ordnung. Mhm. Aber gut, aber sonst war es mega
auch,
geil.
Ich glaube, genau, du bist da auch sehr persönlich angefasst, ne? Das ist ja so ein
bisschen. Ja, aber ich kann dir nicht mal erklären, warum. Also Herr der Ringe ist halt für mich, ich habe halt die Bücher gelesen, bevor die Filme rauskamen. Deswegen fand ich Herr der Ringe schon mega geil, einfach so als Fantasy-Welt an sich.
Du dann hast Herr der Ringe auch gelesen, als er, den Hobbit hast du gelesen, als er rauskam, 1939, ne?
Ja.
Witzigerweise, also der Hobbit ist ja praktisch ich wollte gerade sagen, Nazi-Literatur, das ist ja Blödsinn, aber es ist Weltkriegsliteratur, ne? Also der ist ja wirklich, oder ist der 29 sogar rausgekommen?
In den 20er oder 30er
oder kurze oder direkt Nachkriegsliteratur? Nachkrieg?
Krieg, The Hobbit Book.
In meinem Kopf ist irgendwie 39, aber ich glaube,
der kam raus 37. Kam,
37, also
37.
Da hat der Krieg noch nicht angefangen. Also Vorkriegsliteratur sogar. Leck mich an der Fritte. Mein Gott.
Ja, genau. Und ich habe halt Herr der Ringe als Kind wirklich, also immer noch, ne? Also die Filme, die habe ich wirklich geliebt. Also ich habe die Filme, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die geguckt habe. Ich kann halt einfach mitsprechen zum Teil. ich habe die auf Deutsch geguckt, auf Englisch geguckt und ich glaube, ich verbinde da in meiner Kindheit sehr viel. Also wer es halt schon mal mitbekommen hat, ich habe halt auch in meiner Kindheit Anzüge von Depressionen gezeigt und ich habe mich halt wirklich in so Fantasy-Welten komplett geflüchtet. So. Mhm. Also, und wahrscheinlich bedeutet mir das deswegen so viel, weil es halt so die erste Visualisierung von Fantasy war, die ich halt so gesehen hatte quasi.
Aber das ist dann ist das doch schon fast wieder krass, wenn ich mir überlege, dass so oder anders. Das ist ja heutzutage eher oder fast undenkbar, dass dir die diese Visualisierung damals von der Herr der Ringe auch so große Freude bereitet hat, wie die Bücher, die du ja vorher gelesen hast.
Ja.
Weil heutzutage wäre ja wahrscheinlich eher so der Zeitgeist, wir sehen es ja, glaube ich, gerade relativ aktuell an diesem ersten Trailer zu diesem Borderlands-Film. Hast du den gesehen? Okay, dein Blick verrät auch einiges. Und dein Blick ist etwa das, was ich jetzt in Bezug auf Herr der Ringe meine, nämlich, dass wenn Borderlands ist ein Videospiel, was jetzt irgendwie adaptiert wird als Spielfilm, und wo man dann irgendwie gesehen hat, so okay, das ist nicht die Adaption, die sich die Fans vielleicht gewünscht haben, bei einer Videospieladaption oder einer Live-Action-Adaption von einer Kinderserie oder von so einer Animationsserie oder sowas, ist es vielleicht noch einfacher, dass man sagt, die Welt wurde nicht so eingefangen, wie sie in der im Original ist. Mhm. Ne? Borderlands hat ja eine Spielwelt, das ist ja sichtbar. Wohingegen man bei Buchadaptionen ist man ja meistens noch abgefuckter, wenn man sich denkt so, ja, aber ich habe es mir komplett anders imagined, wo ich mir denke so, ja, guess what? Alle anderen 15 Millionen Leser haben sich ja, das auch noch mal anders vorgestellt. Genau, genau. So. Davon hat wahrscheinlich auch nur vielleicht einer die gleiche Vorstellung davon gehabt wie du. Aber ist das dann bei dir so gewesen, dass Herr der Ringe visuell, als er rauskam, von Peter Jackson, ne? Hat das praktisch dein Leseverstand überschrieben, dass du gesagt hast, ey, ich habe mir den Gasthof zum tänzelnden Pony beim Lesen so und so vorgestellt. Jetzt habe ich die Version aus Herr der Ringe, die Gefährten. Mhm. Hat es das überschrieben? Oder wüsstest du noch, wie du dir das vorher vorgestellt hast, bevor du die ersten Bilder bekommen hast?
Ja, so ein bisschen. Also Frodo sah für mich halt anders aus, weil Frodo halt in den Büchern eigentlich helle Haare hat, zum Beispiel, und größer war als alle anderen Hobbits. Oder als die meisten Hobbits so zum Beispiel. Gandalf, also von Sir Ian McKellen schon sehr gut getroffen auch und gut umgesetzt, so ähnlich habe ich. Ich habe mir den aber eher, da muss ich halt sagen, die Hexe und der Zauberer, kennst du ja auch von Disney.
Ja, ne? Absolut.
Aber auch habe ich absolut geliebt und ich habe mir diesen Gandalf ein bisschen so ein
mehrliniger.
Bisschen, ja genau, ein bisschen more serious Merlin.
Ja.
Quasi. So ja. Habe ich mir den dann auch eher vorgestellt.
Wäre richtig komisch gewesen, wenn jetzt so unabhängig davon, dass es dabei gar nicht um Gandalf geht, sondern um Sir Ian McKellen, dass du gesagt hast, so, ja, also ich hätte mir ja schon, also ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass Gandalf heterosexuell ist. So, weil Sir Ian McKellen ist halt homosexuell. So, als hätte das so irgendeine Rolle für den Charakter
Gandalf. Ja, so. genau. Oder den Charakter deswegen nicht mehr mögen. So, ja. Ich finde das eine Scheißbesetzung.
Ja, also kannst du ja schwul, kannst du ja nicht spielen lassen. Gandalf ist ja der Überficker. So, ja. Und zwar frauentechnisch. Ganz komisch.
Ich habe mir... Ja, aber sonst, also man hat sich ja nie explizit so richtig Gesichter vorgestellt, so die so permanent gleich sind. Das lässt sich eigentlich mal so vergleichen mit, was man sich so vorgestellt hat, so wie AI Image Creation.
Ja.
So dass das halt immer irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Also du hast ja nicht so ein komplett klares, glasklares Bild dann vor Augen. In gewisser Weise schon, aber das ändert sich ja auch immer von Situation zu Situation, wo sich dann die Charaktere auch immer mehr aufbauen und so, ne? Dann, das wandelt sich ja auch so ein bisschen.
Also mir kommt da jetzt gerade so in den Sinn, wir haben uns vorhin im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber unterhalten, was ich früher für, oder so in meiner Jugendzeit und junge Erwachsenenzeit für Literatur gelesen habe, also halt irgendwie so Groschenroman, so Thriller.
Mhm.
So, da fällt mir jetzt gerade auch mal auf, entweder liegt es tatsächlich daran, dass die Autoren die tragenden Persönlichkeiten nie gut umschrieben haben, oder es liegt tatsächlich an mir, weil für mich, ich könnte jetzt an keinen Charakter aus irgendeinem Buch denken, bei dem ich ein Bild vor Augen habe, weil ich sagen würde so, okay, der war eigentlich, also dieser Charakter war nicht mehr als seine Handlung, als die Summe seiner Handlung.
Ja, genau.
Also Familienvater, Tochter wird entführt, der geht auf die große Suche, so ein bisschen, weiß nicht, klassischer Thriller-Plot.
Wir reden von Liam Neeson, ne?
Wir reden von Liam Neeson, richtig so. Aber wäre in meiner Fantasie niemals Liam Neeson, sondern so ein nichtssagender, Tom Cruise-artiger Charakter. Halt. So ein Typ mit braunen Haaren, 1,70 groß, der in einer komplett gerade geschnittenen Hose und einer Übergangsjacke seine Mission erfüllt.
In beige.
Ja, also wirklich so ein,
ja, es ist halt auch
so ein Einheitskasper.
Ich sag mal, in guter Literatur wird der Charakter auch nicht 1:1 beschrieben. Also das macht man ja nicht. Das wirkt ja unnatürlich irgendwie auch. Wenn dann erstmal so ein Steckbrief kommt und dann so ein Bild beschrieben wird von dem Charakter. Das ist ja selten so. Und gerade bei Tolkien ist es ja auch so, dass Dinge sehr metaphorisch beschrieben werden. Mhm. Dass halt nicht alles explizit geschrieben wird, so zum Beispiel als diese Szene, die auch im Film ist, wo Bilbo den Ring nicht hergeben will und Gandalf dann ein bisschen eindringlicher auf Bilbo einredet. Das ist im Film soweit ganz gut umgesetzt, weil da wird beschrieben, dass Gandalf auf einmal zu wachsen schien, den Raum mehr ausfüllt und das Licht halt weggeht und alles.
Oh, diese geile Perspektive aus Teil 1. Ne?
Genau. Und das ist halt nicht so zu sehen, dass Gandalf wirklich gewachsen ist und alles dunkel geworden ist, sondern es schien Bilbo so, weil Gandalf nun mal auch ein krasser Typ ist und ne, so einschüchternd wirkte. Ja. Das ist halt so diese metaphorische Beschreibung. Oder zum Beispiel die Balrogs in Herr der Ringe, in dem Film, oder der eine im Film, Durin's Bane.
Das ist richtig komisch, so wenn das so mehrere wären, so Sitcom-mäßig. The Balrogs.
The Balrogs of Morgoth.
Dann immer so mit diesen Sitcom-Lachern so. You're hot. You are hot.
It seems like everything has its light and shadows.
Es ist eine Gestalt aus Licht und Schatten, die aus Flammen ist, ne?
Ja, also das meine ich zum Beispiel. In dem Buch ist halt nicht explizit beschrieben, dass ein Balrog Flügel hat, sondern dass die Schatten, die von ihm ausgehen, wie Flügel sich ausbreiten. Also okay. Das ist halt so Tolkien gewesen. Der hat halt sehr, sehr viel metaphorisch geschrieben und Sachen sind dann halt 1:1 umgesetzt worden, wie zum Beispiel das Auge von Sauron. So ist in den Büchern, es gibt keinen Turm, wo ein Auge drauf ist.
Ah, okay, krass.
Und wie so ein Scheinwerfer durch die Gegend guckt, das hat halt Peter Jackson deswegen gemacht, damit das Böse halt sich, genau. Eigentlich hat Sauron also Sauron besteht tatsächlich, der hat eine körperliche Gestalt, auch im Herr der Ringe, aber der sieht es halt nicht für nötig, rauszukommen, weil er halt eher so die Geschicke lenkt und alles, weil er halt denkt, er ist zu krass dafür. Und das ist halt zum Beispiel diese metaphorische Beschreibung von Tolkien, weswegen es noch schwieriger ist, Charaktere sich eins zu eins vorzustellen. Deswegen war ich nachher auch dankbar so ein bisschen für diese Visualisierung, weil es mehr Leben gegeben hat dann quasi in meiner Vorstellung. Weil ich habe die Bücher danach noch zig Male gelesen. Und deswegen, das hat dann eigentlich ganz gut geholfen. Aber ich habe diese Bücher auch alles nachgespielt mit Lego, eigene Storys dann mit im Herr der Ringe-Universum gemacht. Wir haben draußen, so die geneigten ZuhörerInnen werden es wissen, mit Stöckern draußen gespielt hat.
Stöckerkampf!
Ja, und da halt auch Herr der Ringe dann gespielt, aber quasi so eine Adaption, dass wir halt andere Charaktere waren. So der eine war ein Krieger aus Gondor.
Ich war unverhältnismäßig auf Boromir, muss ich sagen.
Das sagt einiges über dich aus.
Ultra greedy. Ne?
Ja, ich war zum Beispiel dann der Schwarzzauberer, aber nicht böse in dem Sinne. Ich bin ja halt böse geworden natürlich irgendwann.
Klar. Haha, ihr habt's nicht kommen sehen. Leroy, wir wussten nicht. It was a trap all along. wir haben gesagt, du wirst böse. Nein, ihr habt nichts kommen sehen.
Fick dich. Wir haben gesehen, dass du zwischendurch schwarze Flammen hattest.
Das ist so ein bisschen so, auch so im Kern dieser Plot von dieser South Park-Ding-Geschichte, oder?
Cartman, wir haben vorher gesagt, du wirst betrügen. Ja,
sehr, sehr gut, ja. Stick of Truth, tolles Spiel auch gewesen.
Ja, haben
wir damals mit deinem Bruder gespielt.
Krieg ich auch einen neuen Teil jetzt.
Ja, aber das ist jetzt so ein bisschen 3D-animiert. Ich habe es vorhin gesehen, gestern gesehen, das ist in den Vorbestellungen. Es kommt im März oder April schon raus vielleicht. Vielleicht nehmen wir uns eine Hütte am See, vielleicht nehmen wir uns eine Playstation und vielleicht sehen unsere Partnerin uns nie wieder.
Tschüss.
Tschüss. Müssen spielen.
Nee, aber deswegen, also diese Buchadaption, diese Filmadaption von dem Buch, fand ich super. Harry Potter ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema für mich, weil ich habe halt so einen gewissen Hass auf Harry Potter entwickelt, wegen diesen Potterheads, diesen selbstgenannten.
Ja.
Die das für die größte Fantasy-Literatur ihres Jahres, manche kennen auch nicht mal mehr die Bücher, die haben die Filme geguckt und halten das für den Fantasy-Shit überhaupt.
Ich weiß tatsächlich nicht mal, wer die Filme gemacht hat, so krass ist das.
Also, das sind ja ab dem dritten Teil war es auch ein anderer Regisseur.
Ja, okay. Ja. Dann ist es ja nicht mal so ein krasser Epos, dann sollen sie sich ficken gehen. Aber das Problem tatsächlich, genau in dieser, wo du meinst, Herr der Ringe, Harry Potter-Geschichte, um das gleich nochmal weiter fortzuführen, das ist so ein bisschen wie so ein sich anbahnend sinkender Aktienkurs. Du siehst praktisch schon, dass es etwas schlechter wird. Ne? Du guckst dir Herr der Ringe an und dann so, ich glaube 2003 oder was, kam der erste Harry Potter Teil.
Boah,
so,
das weiß ich tatsächlich.
Keine Ahnung, irgendwie so zeitgleich mit Rückkehr des Königs oder von mir aus mit die zwei Türme. Mhm. Oder vielleicht haben sie sogar gleichzeitig gestartet. So, und dann hat Harry Potter mal irgendwie nochmal so ein Jahr Pause gehabt. Dann kam irgendwie 2003 erst die Kammer des Schreckens raus. Also auf jeden Fall, Harry Potter ging ja bis 2010, glaube ich, die Filmreihe mit den 7 Teilen. Das heißt, da kam nicht jedes Jahr ein neuer Teil raus. So. Und es waren scheinbar, wie du gerade gesagt hast, auch ein anderer Regisseur. So, und du hast gemerkt, so, okay, das ist irgendwie cool, das mag mich unterhalten. So, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, so, ultra geil. Aber so ein bisschen am Zenit von Harry Potter, als Harry Potter dann in die letzten zwei Teile ging, fing dann praktisch die nächste große Jugendreihe an, verfilmt zu werden, nämlich Twilight. Und spätestens da hast du dann gemerkt, Leroy, wo wir bei Herr der Ringe angefangen haben und zu Harry Potter schon mal so schleichend schlechter geworden sind, merken wir plötzlich einen rapiden Abfall. So, also ich habe die Twilight-Filme, ich hätte, glaube ich, Bock drauf. Ich habe sie bestimmt schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich habe noch nie einen Twilight-Film gesehen.
Ich war in Teil 1, war ich alleine im Kino in der Kurbel in Castrop-Rauxel.
Boah, heftig.
In Teil 2 war ich, glaube ich, auch alleine im Kino in der Kurbel in Castrop-Rauxel. Und in Teil 3 hat mich damals, das müsste dann ja so 2008, 2009, das ist so 2011 gewesen sein. Da hat mich damals eine Freundin aus dem Konfirmationsunterricht begleitet und als wir, ich erinnere mich noch daran, also für mich war das so super aufregend mit so einer, also ich war so 13 war ich aber eigentlich, so 13, 14 mit vielleicht. Mit einem so. Mädchen? Mit einem Mädchen, ja, genau. So, ich weiß, im Kino so, das war so meine beste Freundin. Ne? Und es gab keine Anstalten, dass ich da irgendwie, oder dass da irgendwie sowas wie eine Kinderbeziehung entstehen ich könnte.
So. 13, also mit 13, aber, so erstmal ein Loch sein könnte.
So, und ich habe. Und dann habe ich mein Klettverschluss-Portemonnaie aufgemacht an dieser scheiß Kinokasse. Und die war, wie du dir das vorstellst, in so einem Ami-Film, so ein kleiner Kino-Counter war das. Mhm. Und dann war aber irgendwie unter diesem Klettverschluss von diesem Portemonnaie, war der Reißverschluss vom Kleingeldfach offen und da ist mein ganzes Kleingeld runtergefallen und dann hat Carla, so hieß diese Freundin damals, die hat dann so angefangen, mir so auf dem Boden zu helfen, da das Kleingeld aufzuheben und das war so richtig unangenehm für mich und dann saß ich da richtig unangenehm in Twilight Teil 3. Danach habe ich auch, ich glaube, es gibt noch Teil 4 und Teil 4.2 oder sowas, aber keine Ahnung, aber Eclipse war der letzte Teil, den ich gesehen habe und der war unwiederbringlich. Oder oh, das war New Moon, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es Teil 2 war. Der war auf jeden Fall.
Eclipse war auch der letzte Mitsubishi, den ich gut fand.
Das war unwiederbringlich.
Das wäre jetzt peinlich.
Das war unwiderruflich verbunden mit diesem peinlichen Event und gleichzeitig war es so, boah, es ist halt auch wirklich nicht die Jugendliteratur, die man geil findet.
Also ich habe tatsächlich Twilight nie, ich habe die Bücher nie gelesen und die Filme halt auch nie geguckt, weil ich mag halt Fantasy nicht, die in der realen Welt stattfindet. Das ist für mich Lazy Writing zum Teil. Und das mag ich nicht.
Was heißt Lazy Writing?
Ja, das nimmt man auch am Beispiel von Harry Potter. Es ist halt einfacher, eine quasi so eine Parallel-Fantasy-Welt zu erschaffen in der bestehenden Welt. Sozusagen, okay. Wir haben jetzt Vampire und Werwölfe in der echten Welt.
Woher das Beispiel jetzt?
Okay, ja. Das ist für mich halt Lazy Writing und so ist es dann halt
auch. Weil du diese gesamte Welt drumherum nicht auch neu erschaffst, sondern weil du sagst,
genau,
okay, ich nehme ein bestehendes Konstrukt.
Ja, weil ich es nicht schaffe, eine glaubwürdige und relatable Welt zu schaffen, deswegen nehme ich einfach die es gibt.
Ja.
Und daraus mache ich dann was.
Okay, ja, ich verstehe.
Also ist meine Meinung, ja, ne?
Nee, ich verstehe den Gedanken vollkommen, weil mein erster Impuls wäre jetzt auch tatsächlich gewesen so, Herbert ist doch voll anspruchsvoll, so eine Parallelwelt in unsere bestehende Welt zu kreieren, aber natürlich aus dem Aspekt, wenn man sagt. Ja,
das kann gut funktionieren, auf jeden Fall. Ja, also aber, wenn du es gut hinkriegst.
Ich verstehe die Sichtweise komplett, wenn du sagst so, okay, mir gelingt es als Autor vielleicht nicht mehr eine eigene Welt zu kreieren, mit die weitestgehend natürlich immer mit gewissen kleinen Plotholes, das hat auch Herr der Ringe, das hat auch jedes andere, dein Blick ist so, nein, das hat Herr der Ringe nicht.
Nein, ich höre
also, so. Das hat jede andere Buchreihe vielleicht, aber mir gelingt es nicht, eine eigene Welt zu erschaffen, deshalb nehme ich einfach die bestehende, ist natürlich klar, auch ein bisschen Komfort, ne? Man sagt einfach so, okay, wir haben ja eine Welt, die mehr oder weniger funktioniert, dann tun wir doch einfach jetzt ein paar Ritter und Wikinger da rein und die boxen sich jetzt einfach in Brooklyn. So, wo ich mir denke, so, nee, Bruder. Nee. Lass. Komm, lies ein paar Bücher. Die haben nicht mal parallel existiert. Was? Und die kämpfen auch nicht im Bro. Aber wer mir diese Idee klaut? I'm looking at you, Peter Jackson. Wikinger, Ritter und
Space.
Wikinger, Ritter und Roboter, die sich in Downtown New York schlagen.
Aber auch nur mit Prügeln. So, keiner benutzt irgendwelche Waffen oder so. Die Roboter sind auch so wie diese klassischen Blechroboter, die man so aufziehen muss, mit so Kastenköpfen.
Ja, und auch nur so von oben nach unten und von unten nach oben. Fantastisch. Und
es ist so komplett nicht nachvollziehbar, wie diese Roboter überhaupt so weit kommen konnten.
Aber ich check's nicht, es gibt ja so Leute auf diesem Planeten, die haben so unlimited Budget, weißt du?
Ja.
Und ich check's nicht, warum zum Beispiel sowas noch nie irgendwie so als Film erschaffen wurde.
Ja, weil die Idee scheiße
ist. Ja, natürlich ist die Idee scheiße. Aber Digga, ein Tornado voll Haie, der ist doch auch kacke.
So als Trash-Fan schon nice.
Aber es gibt doch so richtig explizite so Trash-Fans. Und dann stell dir einfach mal vor, so irgendjemand, der halt so wirklich so Fuck You Money hat, der sagt so, ich nehme 100 Millionen in die Hand. So, das ist ja komplett egal. Also für jemanden, bei dem das nur 0,1% seines Vermögens ausmacht. Mhm. So Jeff Bezos nimmt so 100 Millionen und gibt die jemandem, der gute Filme machen kann. Und der nimmt einfach wirklich die behindertste Scheiß-Story.
Das sagt man nicht.
Und die beschissenste Kack-Behindi-Story. Nein, Erik! Sondern der nimmt die beschissenste Story und packt die aber halt einfach wie in so ein Arsch.
Zum Glück können die, die sich darüber beschweren dürften, können das zum Glück nicht so bedienen.
Außer, die haben natürlich eine Zungensticks-Steuerung. Und der baut halt wirklich so ein Triple A, Quadruple A. So ein Quadruple A.
Ich wollte gerade sagen, macht die EA nicht genau dasselbe mit Spielen?
Ubisoft,
ja, ja.
So ein Quadruple A-Szenario, einfach in, also visuell fantastisch, aber so eine richtig beschissene Story. So. Von mir ist auch gar keine stringente Storyline. Wirklich einfach nur Hochglanz. 2 Millionen
Aber da ist doch so ein Film rausgekommen jetzt letztens, der hieß Rebel Moon oder so. Das ist, nein, wirklich. Ja. Nein, aber nicht mit der, nein, ich meine so von dem Grundkonzept, dass da richtig viel Kohle reingehauen worden ist. Und die Story ist halt richtig scheiße und das ist halt einfach so ein komplett, so ein möchte gern edgy Film. Das ist so ein Film, alles was geil war in den letzten 20 Jahren, packen wir da rein. Lichtschwerter, Raumschiffe, Arena-Kämpfe, so ein bisschen Mad Max-mäßig.
Von Dune.
Ja, irgendwie so richtig wild einfach zusammengeschmissen. Und,
aber das ist doch auch von so einem großen Regisseur gewesen, oder nicht?
Weiß ich nicht.
Der hat doch auch instant 4 Teile bekommen. Da kommt doch jetzt im März schon Teil 2 raus, obwohl, das ist auf Netflix, ne?
Rebel Moon ist genau. Rebel Moon ist von
diesem Justice League-Wichser, der diesen Extended-Ficker-Cut
gemacht hat. Zack Snyder. Ja, klar.
Zack Snyder.
Aber ich gucke gerade die SchauspielerInnen an, hier Charlie Hunnam, finde ich eigentlich ganz cool, auf Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, ne?
Dann dieser Ed Skrein, das ist dieser asoziale, wie hieß denn der nochmal bei Deadpool, der die Experimente gemacht hat. Der hatte,
Der diesen Mädchennamen hatte, ne? Wo sich.
Ja, genau, genau. Der Wichser spielt damit.
Ja.
Anthony Hopkins, okay.
Ja.
Die ganzen weiblichen SchauspielerInnen kenne ich nicht. Aber Jimon Hunsu, den kennst du, wenn du den siehst. Er hat, glaube ich, auch bei Stargate mitgespielt oder so.
Der sieht aus, als hätte er. Hat er nicht irgend so einen Knecht bei. Nee, der sieht so ein bisschen aus wie Forrest Whitaker.
Ja, nee, ist aber nicht. Dann Corey Stoll, der in, der hat in Ant-Man 2 mitgespielt. Hier, der Glatzkopf.
Ant-Man 2 im Übrigen, Quantumania, ne?
Nee,
Ant-Man and the Wasp.
Das ist der vierte, glaube ich, sogar.
Okay, das ist ja wohl der schlechteste Film, den es je gab.
Ja, das ist nicht so gut. Nee, warte mal, wo hat er denn noch mitgespielt? Und bei House of Cards hat er auch
nicht gesehen.
Auch so ein richtiger Knecht gewesen da.
Aber Rebel Moon war der letzte Versuch, einfach alle erfolgreichen Franchises in Nicer Dicer zu schmeißen und die daraus entstandene Guacamole einfach mit einem Budget von 250 Millionen aufzuhübschen,
genau.
Als Film rauszubringen und zu sagen, so, also, aber das ist ja genau das, was ich nicht habe. Ich habe nicht den Anspruch, dass mein Wikinger X-Ritter, X-Roboter-Film in Downtown New York erfolgreich wird.
Das ist auch einfach der Titel von dem Film.
Richtig kacke.
So viel zu lang.
Ja, oder einfach so richtig kacke, so eine Abkürzung, die keiner checkt. Also einfach VRR für Vikings,
Robots,
Ritter. in Downtown NY.
Ritter. Vikings. Was war das andere?
Robots
und Ritter.
Ja, aber das wäre richtig witzig, so wenn du.
Aber das ohne Scheiß, das ist in richtig vielen Animes, so japanischen, dass da einfach so komplett deutsche Namen reinkommen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die. Bei Bleach ist das zum Beispiel die Sternritter. Mhm. Die heißen dann auch auf Japanisch. Dann seht ihr Hortobuch oder Sternenritter. So nice.
Ne? Genau, das finde ich auch so. Natürlich würde ich diese
Klasse. Der Film ist auf Mandarin.
Die Klasse der Ritter innerhalb dieses Films würde ich natürlich anlehnen an unsere europäischen Ritter.
Ich dachte an Cowboys.
Das ist ja richtig absurd. Und dann einfach den Amis so ein Bild von Rittern in den Kopf pflanzen, was die aber unwiederbringlich mit Cowboys und die Welt brennen sehen. Ein Deutscher und ein Ami unterhalten sich über Ritter und komplett aneinander vorbei. Yeah, with the pistols! Nope ist das Sword.
Nope ist das Sword hier.
Sorry? They drinking beer and riding the horse. No, no, no. Yeah, they're riding the horse. Yeah, yeah, yeah. But
they're drinking meat.
Yeah, they're drinking whiskey and shooting the fucking Mexicans. What? Mexicans in Europe? Und plötzlich hat man so einen gemeinsamen Nenner. Man hasst Mexikaner.
Ich freue mich schon auf den nächsten Red Dead Redemption Mod, wo du einfach so Ritter da rumlaufen hast, die Pistolen haben.
I'm looking at you, Rockstar Game. Gib Geld dafür.
Ah, ja, deswegen habe ich jetzt auch schon gehört, dass wegen GTA 6, dass die PlayStation 5 dieses Jahr schon
also langsam Richtung End of Life.
Oder PlayStation 6 soll announced werden oder rauskommen oder irgendwie
der Zyklus ist ja so gut wie durch, ne? Die PlayStation.
Ja, ja.
Die PlayStation
haben wir ja letztes Mal schon analysiert.
5, genau, die kam 2020 raus, ist erst seit 2023 richtig verfügbar.
Mhm.
Und normaler Rhythmus tatsächlich bei den Konsolen, das war immer so, ist auch bei Xbox oder auch bei Nintendo so,
ja.
Normaler Konsolen-Life-Cycle sind 6 bis 7 Jahre. Und das bedeutet, dass 2026 bis spätestens 2027 irgendwann die neue PlayStation erscheinen müsste. Das bedeutet natürlich, dass sowas im Regelfall so ein Jahr vorher angekündigt wird. Das heißt, ja, wir reden davon, dass, wenn sie 2026 rauskommt, sie definitiv nächstes Jahr angekündigt werden müsste. Mhm. Das bedeutet, ab dem Moment, wo die PlayStation 6 angekündigt wird, kannst du ja schon mal sagen, so ist die PlayStation 5 outdated.
Mhm.
Das bedeutet, wir sind jetzt gerade so praktisch in dem letzten Intervall, wo man sagen wird, die PlayStation 5 ist gerade das Nonplusultra, weil spätestens ab dem Moment, wo wir wissen, das kommt, wissen wir sind out of order. So, wir sind
ey, ohne Scheiß, ne, daran merke ich einfach, wie schnell so ein Jahr oder die Jahre vorbeigehen, weil ich wirklich das Gefühl habe, ja, letztes Jahr kam noch die PlayStation 5 raus, oder?
Ja gut, aber das waren halt diese absurden Corona-Jahre. Ja. Ich finde es auch so krass, wenn ich mir überlege, wenn ich 3 Jahre in die Zukunft denke, bin ich 30 Jahre alt.
Mhm.
Wenn ich 3 Jahre in die Vergangenheit denke, so, dann bin ich gerade 24.
Ja.
Mit 24 war ich wirklich ein Arschloch. So, und so, ich bin gleichermaßen weit von den 30 entfernt wie von den 24. Aber wenn ich, also nur jeweils 3
Jahre,
aber wenn ich mir überlege, was in den letzten 3 Jahren passiert ist eigentlich, dann denke ich mir auch wieder so, diese 3 Jahre, aber irgendwie dieses 3-Jahre-Intervall war so schnell vorbei.
Ja, ja, genau, genau. Ja, aber das ist wie
Corona hat uns echt viele Jahre genommen. Also 3, würde ich sagen.
Ja, ja, das stimmt.
In der Zeit, in der wir nichts gemacht haben, ist die Zeit am schnellsten vorbeigegangen.
Ja, 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 ja. Das ist krass.
Richtig seltsam, ne? Normalerweise, wenn du Langeweile hast, kriegst du ja die Zeit nicht rum. Aber Corona hat uns Langeweile beschert und irgendwie gleichzeitig so.
Ich freue mich schon auf die nächsten 3 Jahre, in denen ich hoffentlich reich bin. Weil, Erik, ich habe dir vor der Folge schon gesagt, kennst du mich ja, ich bin ja nicht jemand, der viel Geld für irgendwas ausgeben will. Außer für Pappkarten wahrscheinlich. Aber ich habe etwas, ich glaube, wenn ich viel Geld hätte, ich wäre jemand, der richtig viel Geld in so weirden Shit reinstecken würde.
Also, du bist ein Exzentriker.
Ja, du würdest das nicht daran erkennen, dass ich irgendeine krasse Karre fahre oder krasse Kleidung trage oder sonst irgendwas, sondern du würdest zu mir nach Hause kommen und ich hätte auf einmal ein Vivarium.
Vivarium?
Ich muss gerade gucken, wer geschrieben wird. Vivarium.
Ja, wie wird's geschrieben?
Wie es gesprochen wird. Vivarium. Ja, ja, genau. Vivarium. Also von wie war dem Musiksender.
Mhm, davon okay. Leider. Also da sind Mola Adebisi und Gülcan Kamsi eingesperrt in so einem Plexiglas-Container.
Ja, aber ich mach so ein All-Star-Battle raus. Also ist auch Stefan Raab da drin. Joko ist da drin. Richtig Wahnsinn. Wild. nee, und zwar, das habe ich zufällig. Du weißt, ich habe mein YouTube-Algorithmus ist wild. Und ja. Da bekomme ich jetzt zum Beispiel reingespült den Kanal, muss ich mal gucken, wie heißt er, Ants Canada. Also Ants wie Ameisen Canada.
Wie das Mexiko. Nur
nördlich. Anderswo. Ja. Die Wikinger-Mexikaner quasi der USA.
Richtig. Also, du guckst.
Also, der zweite Teil ist quasi von einem Film, da kämpfen die dann gegen in Quebec gegen die Roboter.
Richtig.
Nice. Genau, und da wurde gezeigt, der Typ hat einfach so ein riesiges Vivarium gebaut.
Na, jetzt erklär mir doch endlich mal, was ein Vivarium ist.
Ja, das erkläre ich jetzt
damit. Das ist ein Ameisen.
Nein, hör mir zu jetzt. Okay. Also, der hat ein riesiges Vivarium gebaut. Was bedeutet, dass der einen riesigen Glaskasten gebaut hat? Wirklich groß, so groß wie dieser Teilabschnitt von diesem Raum hier.
Wir sind übrigens gerade in meinem Tempel. Und mit dem Teilabschnitt dieses Raums meinst du
80.000 Kubikmeter.
den S-Bereich unseres Wohnzimmers.
In dem, ja, genau, genau. So groß ungefähr. Okay. Aus Glas dann also, halt.
Sind das 4x2 Meter?
Ja, so ungefähr.
4x2 Meter.
Wenn nicht sogar mehr, könnte so ruhig sein. Jedenfalls.
Und ein 2,30 Meter Deckenhöhe.
Ja.
So, okay, das ist.
Das da ist hat Glas er quasi.
Leben reingezüchtet.
Ja, er hat quasi einen Regenwald, eine Regenwaldbiosphäre gebaut. Auch mit so Nebel, der dann da reinkommt und sowas halt alles, ne? Also um Regen zu simulieren. Mhm. So einen kleinen Teich und was weiß ich nicht was. Und dann hat er halt so ein paar Tiere da reingesetzt. Zum Beispiel so Geckos und Mantis und was weiß ich nicht was. Und jetzt hat er das, ich weiß nicht wie lange, schon ein paar Monate. Und im Wasser zum Beispiel, der hat halt auch Wasser aus dem Regenwald da reingeschöpft wohl. Da sind Insekteneier drin gewesen. Da sind Fischeier drin gewesen, sodass er da jetzt Fische da drin hat. Mega viele Libellen fliegen da drin rum. Irgendwelche anderen Insekten, die durch die Pflanzen mit reingekommen sind.
Das
klingt ultra geil. Junge, ich zeig dir das gleich.
Ich weiß gar nicht, braucht man dafür denn überhaupt viel Geld, außer ja, für einen großen Kasten?
Echt? Ja, das ist schon teuer. Du musst auch mega viel planen und sowas. Aber
musst du dieses Biotop am Leben halten oder,
ja, pass
oder
auf.
Erhält es sich selbst?
Also du musst halt
Weil Licht, es gibt ja Leute, die sagen würden, die Erde erhält sich schon selbst.
Ja, es eben. Leute, es ist,
so,
es
du
ist
musst ein, dich schon so ein bisschen drum kümmern, also, dass das alles im Gleichgewicht
ist. Ja, bleibt. Also es ist ein funktionierendes Ökosystem.
Und der Mann ist Gott für diesen Glas.
Genau, gerade. Genau. Und er muss halt den Regen quasi simulieren und dafür sorgen, dass Sonnenlicht reinkommt. Das ist alles. Der Rest ist halt wirklich ein Biotop.
Ja, aber ich finde es so krass, so, weil überleg dir mal, na gut, okay, das Argument kann man aber an vielen Stellen treffen, auch generell bei Haustierhaltung.
Mhm.
Wenn ich mir jetzt überlege, als Fisch oder als Libelle mit Bewusstsein, als Lebewesen in diesem Kasten.
Mhm.
Ich gucke ja außerhalb des Kastens und sehe jetzt gerade zum Beispiel seine abgefuckte Garage.
Nee, das ist so, dass du, also es ist quasi wie so ein Verhörraumglas.
Okay, also die können nicht rausgucken.
Genau.
Die sehen nicht, was du, okay. Das nämlich, weil ich denke mir also, wenn ich als Libelle in diesem Ding leben würde und dann halt mir die ganze Zeit denken würde so, okay, wer ist dieser ultra hässliche Typ, der die ganze Zeit hier rumstiefelt?
Na gut, der macht das zwischendurch mal auf, um da Sachen reinzusetzen und sowas halt alles. Oh, also,
aber für die, also wenn wir jetzt mal davon
ich glaub, ausgehen. Ich glaube, das ist nur so eine temporal threat und im Regenwald sind ja auch noch ein paar Primaten unterwegs.
Ja, aber wenn die paar Primaten manchmal an den
hört halt auf Fleisch zu essen, rettet den Regenwald.
Wenn die an den Himmel gucken, so, dann sind die ja nicht plötzlich so eine richtig fette Visage, die da so irgendwie Nahrung reintut.
Spende dann eine WWF. Ja, doch, das sehen die ja. Das sehen die ja schon, aber ich weiß nicht, inwieweit die halt sich daran erinnern oder so eine temporal threat ist oder was weiß ich nicht was. Ja, jedenfalls sind da halt auch so Geckos unterwegs und alles mögliche fleucht da rum und
Brontosaurier. Die Kämpfe gegen Roboter in der Garage von Matthew aus Kanada.
So, das wäre so nice. Und es ist halt ein funktionierendes Ökosystem und manche, zum Beispiel der Gecko ist irgendwie auch schon schwanger und, also nicht von ihm, sondern von einem anderen Gecko und es gibt okay, dann
wilde Daily Soap.
Und die Insekten leben Eier, es gibt auch Ameisenkolonien da drin, die er da reingesetzt hat, deswegen da komme ich gleich zu. Einer hat
einen Lieferdienst aufgemacht. Hat sich mit einer Autowerkstatt selbst.
Die bestellen schon mittlerweile bei ihm bei Lieferando.
Aber das
ist so geil, ne? Wirklich, es ist so nice, sich das anzugucken. Und er gibt dann halt auch immer so Updates, was da so passiert. Und jetzt letztens hat er einfach so eine, wie heißt das nochmal, so eine Hunter-Spider da reingesetzt. So ein übelster Predator. dafür da drin, mit so einem Schwarm Babyspinnen so. Das ist aber so warum? Wild. Und eine Tarantel und sowas hat es.
Gibt es dafür eine Notwendigkeit? Oder?
Nee, er will halt einfach die Vielfalt da drin erhöhen, weil halt, er muss halt ein Gleichgewicht zwischen Jäger und Beute hinkriegen. Und da ist zum Beispiel so ein Ameisenstamm von so Black Crazy Ants heißen die, glaube ich. Die sind ultra aggressiv. Die haben versucht, die anderen Ameisenkolonien wegzumachen.
Ja, aber da kannst du dich doch auch ganz schnell verrennen. So, wenn du immer größer und größer und größer wirst, also ehe du dich versiehst, Antilope und Löwe drin.
Ja, ich wollte gerade sagen, setzt ja so einen Spanzen da rein, der da so gerade reinpasst.
Ja, aber also
Bongo wird's richten.
Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Typ einfach so ein super geiler Kerl ist, wo wir sagen, der macht das, weil der sich super für die Umwelt einsetzt. Nee. Sondern weil, also es hat ja.
Er find's geil.
Genau, es hat ja keinen Nutzen, dass er sagt so, okay, ich züchte mir jetzt in einem Plexiglaskasten ein Stück Urwald bei mir in der Garage, weil das könnten wir auch einfach, da wo ich diese einzelnen Sachen entnommen habe, also das Wasser, ein bisschen Erde oder sowas, hätte ich das einfach da vor Ort gelassen, wäre wahrscheinlich das gleiche, weil es ist ja das Biotop nur in groß an der Stelle.
Ja, ja.
So,
ja.
Wenn ich jetzt anfange, irgendwie einen Gletscher in meinem Wohnzimmer zu bauen, so, dann lasse ich es einfach besser da, wo es ist, und dann so, dann brauche ich keinen Eisbär im Wohnzimmer haben, so. Das heißt, also er macht das tatsächlich aus reinen Entertainment und
Neugier. Und Neugier halt auch, ne? Genau, okay. Genau. Und dazu kommt halt Arns Kanada, man wird es erahnen, er hat halt auch mega viele Ameisenkolonien und beschäftigt sich halt wieder damit, hat auch so einen Shop, dass man das quasi bestellen kann mit Handbüchern und was weiß ich nicht was, dass du dir zu Hause so eine Ameisenkolonie hinstellen kannst. Und Erik,
ich bin genau das auf ist
es.
Wegen.
Genau das ist es. Ich würde meine Kohle in so einen Schwachsinn stecken. Hm. Ja, was heißt Schwachsinn? Aber ich finde es halt geil einfach. Wirklich, ich finde es so interessant.
Das heißt, du würdest statt mir 100 Millionen Euro zu geben, um wirklich den besten, schlechtesten Film aller Zeiten zu machen, würdest du sagen, ich leg mir ein paar Ameisen zu.
Nee, ich nehme 50.000, mache ein Vivarium und die anderen 50.000 nehme ich dafür, um dich zu bezahlen, ein Stop-Motion-Video in meinem Vivarium zu drehen, wo du aber mit deinen Pfoten rein musst und weißt einfach, ja, da hängt auch eine Tarantel drin rum.
Hm. Arschloch.
Ich sag ja, ich würde irgendeinen weirden Scheiß machen mit meiner Kohle. Ich würde Straßen sperren, damit einfach ich damit Raketen-Inlinern langfahren kann. Hm.
Das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, so was man so für.
Also es ist gefährlich, mir viel Geld in die Hand zu geben.
Für großen Shit machen kann. So, ich finde ja auch wirklich, ungeachtet dessen, dass es natürlich absolut asozial ist, das zu tun. Aber ich finde es ja auch so witzig, was wir einfach für Möglichkeiten heutzutage haben. Einfach um so Verwirrung und Unfrieden zu stiften. Ne? Und da reden wir jetzt einfach mal, also auch von mir aus davon einfach so.
Unfrieden ist einfach so ein geiles Motto.
Aber, also, seien wir ehrlich, wenn ich es irgendwie bös mit dir meinen würde. Mich würde ja ehrlicherweise nichts davon abhalten, dir jeden Tag einfach 20 überbackene Nudelgerichte zu bestellen mit dem Faktor, dass du die Bar zahlst vor Tür und jeden Tag steht irgendein anderer Lieferdienst vor dir, will 250 Euro von dir haben.
Nee, das lässt sich Betrug und wird wirklich stark geahndet und gefahndet.
Ja, bestimmt. Aber bis das passiert ist, habe ich dir ja trotzdem 7-mal Essen liefern lassen.
Boah, das haben wir damals bei einem Kollegen immer gemacht. Wenn wir bei einem Kollegen waren, der bei dem anderen Kollegen in der Nähe gewohnt hat, standen wir einfach auf dem Balkon, haben den Pizzadienst gerufen, haben einfach geguckt, wie der Vater von dem reagiert.
Ja,
und der hat die Pizza einfach jedes Mal genommen, ne? Das ist so geil gewesen. Der Vater hat
so Bock auf die Pizza.
Grüße an Till an der Stelle. Das ist einfach so wild gewesen. Und der Vater ist halt auch irgendwie Physiklehrer gewesen. Mhm. Und einfach so, ich glaube, mit einer der entspanntesten Menschen auf diesem Planeten. Und du hast dann halt einfach gesehen, die Pizza wird geliefert. Mach auf. Oh, okay. Bezahlt die Pizza. Und dann saß er an seinem Wohnzimmertisch und hat die Pizza gegessen.
Ich bin eigentlich satt, aber naja.
Schade, gut. Einfach geil. Man hat so eine Familienpizza. Ne?
Ja, aber andere Leute kannst du halt an den Rande ihrer Existenz damit
bringen. Ja, ja.
so, stell dir mal vor, so jemand, der einfach von so einem Grundbedarf lebt, den bestellst du jeden Tag für 100 Euro Essen. Der geht ja zugrunde.
So also, Bedarfsgemeinschaften einfach.
Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ich denke mir halt einfach so, die Möglichkeiten heutzutage sind ja wirklich schier grenzenlos.
Ja, du könntest ja quasi auch über, da will ich jetzt niemanden auf doofe Ideen bringen, aber über einen Proxy-Server ein Dial-Bot quasi nehmen, der dir quasi, wo du eine Nummer eingibst oder eine Nummer fingierst quasi. Das heißt, du kannst halt auch angeben, dass du von irgendwo aus der Welt anrufst, rufst auf eine Nummer an und lässt über einen Chatbot quasi oder quasi einen Sprachbot, gibst du halt Wörter ein, die der dann sagt. So, und manche checken das dann nicht und die AI ist heute schon richtig weit. Das heißt, du kannst über einen Proxy-Server, wo du die IP-Adresse nicht nachvollziehbar ist, über einen Dialbot, wo die Telefonnummer nicht nachvollziehbar ist, über eine Stimme, die nicht nachvollziehbar ist, kannst du wer weiß was bestellen.
Ja, und das klingt aber irgendwie zu sehr nach krimineller Energie, Leroy. Davon möchte ich mich...
Sue me, bitch! Ich habe ja extra vorher
gesagt,
Disclaimer gesagt, dass das nicht gemacht werden sollte.
Okay, ja, dann bist du fein raus der Sache. Ich hab noch eine Frage an dich tatsächlich.
Okay.
Die bezieht sich jetzt, also anders, ich hab eine rein Interessenfrage gleich noch an dich, aber ich habe noch eine Frage, die bezieht sich tatsächlich ganz auf den Anfang dieser Episode, als du vom Orchester erzählt hast. Die habe ich die ganze Zeit noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und zwar, du hast gesagt, du wünschst dir, Musik mehr zu verstehen.
Mhm.
Ja? Und ich habe ich verstehe das Bedürfnis danach. Ich denke mir nur bei diesen ganzen Sachen immer so, ich habe eigentlich Bock, Dinge nicht zu verstehen, weil ab dem Moment, wo du sie verstehst und durchblickst, wird es, glaube ich, fast langweilig. Und ich sage dir jetzt gleich, warum ich das denke, denn ich denke, dass Musik relativ ähnlich funktioniert wie Kochen zum Beispiel. Und es folgt einem gewissen Rezept. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen man sagen würde, das klingt gut.
Mhm.
Es klingt gut, wenn du zum Beispiel, oder Musik jetzt im Entferntesten, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus einer Musikrichtung, wo ich es vielleicht so ein bisschen noch beurteilen kann, ist zum Beispiel, es gibt einen besonderen Klang, wenn du so wie in ganz vielen Rap-Musikliedern, Rap-Musik, sage ich bewusst, sondern dieses Double-Time, ne, dass du praktisch auf jeden Takt nicht nur ein, sondern zwei so reimende Silben ballerst, sowas, ne, weißt du? Oder wenn du irgendwie so neben dem Takt rappst manchmal,
Offbeat,
so ein bisschen Offbeat, so, ne? Wenn du mit solchen Sachen spielst, und genauso denke ich mir, es ist ja auch so mit Essen, so, wenn du es schaffst, irgendwie so einen geilen Umami-Geschmack zu kreieren, und du hast ja irgendwann das Handwerkzeug, dass du sagst so, ja, das ist ja, also, das sind hier 5, 6 Sachen, Komponenten, die ich zusammenballer, und du hast halt immer diese geile Umami-Komponente, die mit unserem Geschmacksverständnis, zumindest Stand jetzt, solange der Mensch nicht vielleicht nochmal 1, 2, 3 Evolutionsschritte weitergeht, immer als relativ geil, vollmundig so wahrgenommen wird. Wenn ihr irgendwas richtig lecker findet, dann kann es vielleicht an dieser Geschmackskomponente liegen. Und genauso denke ich mir so, wenn ich Musik richtig verstehe, ne, dann ist es doch eigentlich einfach, Hits zu machen, oder? Und jetzt dann nicht langweilig,
das ist halt auch subjektiv,
dich, weil,
ne?
Das ist halt die Frage nämlich an dich, weil du kannst ja gut kochen, du kannst ja lecker kochen. Und wird es nicht dann auch irgendwann langweilig, oder glaubst du nicht, dass es in der Musik sich dann irgendwann genauso anfühlt, wenn du sagst so, ja, ich mache halt irgendwie die gleichen 5, 6 Sachen hier so, ich karamellisiere irgendwas, lösche das so ein bisschen ab, baller da noch ein bisschen was Saures rein oder gib da noch ein bisschen mehr Fond von irgendeinem scheiß Fuß rein oder so. Weißt du, also
ja,
du
es
hast
ist
halt irgendwann immer die gleichen Abfolge.
Ich glaube, nee,
so Timbaland oder One Republic, so, das ist so ein bisschen das, die haben irgendwann vom Reißbrett Musik gemacht und jeder Track klang geil, jeder Track war so, war ein Hit, aber irgendwann bist du es ja, also irgendwann haben die dann ja angefangen, was anderes zu machen, weil es halt auch...
Ja, aber da sind wir dann jetzt auch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel mit der Musik, weil dann sind wir beim Mainstream. Dann klingt halt irgendwann tatsächlich alles gleich, weil es halt der breiten Masse zugeordnet wird. Die Sache ist aber, du musst halt dieses Verständnis von dir selbst beibehalten und die Bescheidenheit dabei behalten, dass du das nicht meistern kannst, weil das den perfekten Geschmack gibt es nicht. Mhm. So wie es dann halt auch nicht das perfekte Musikstück gibt. Weil es gibt Meister ihres Faches, das ist zum Beispiel jetzt wenn du Musik nimmst, so Komponisten oder was weiß ich nicht was, da sind ja welche, die sind arschgut, sondern es gibt halt welche, die sind bestimmt auch richtig scheiße. Mhm. Und auch bei Köchen gibt es das dann halt so, oder bei Gerichten, bei Geschmäckern zum Beispiel. Also ich, dieses Beispiel mit dem Umami-Geschmack, also für mich ist es halt mittlerweile recht einfach, einen Umami-Geschmack hinzubekommen. Allerdings reicht mir das ja nicht. So, das ist, ja, also das ist langweilig, weil ein Umami-Geschmack, da brauchst du 3 Komponenten für, um den hinzukriegen. Das ist easy. Allerdings.
Die Komponenten sind? So. Da machen wir einfach diese Delfin-Geräusche rein.
Achso. Ja,
du
aber.
Bist selber, ihr Idiot.
Aber eigentlich ist es wirklich recht einfach. Und für mich ist es jetzt aber mittlerweile wichtig, beim Kochen einen Geschmack hinzukriegen, der geil ist, aber nicht leicht zu bestimmen ist. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ein Curry gegessen in einem Restaurant. Das fand ich übelst geil. Aber bevor ich nachgucke, wie das gemacht wird, nehme ich mir das selber zur Aufgabe herauszufinden, wie ich den hinkriege. Und seitdem habe ich halt schon selber 3 Gerichte gekocht, um diesem Geschmack immer mehr entgegenzukommen.
Okay.
Und
hast du dabei, da musst du ja irgendwie diesen Geschmack aus dem Restaurant, aber auch konserviert haben. Irgendwo,
ja, habe ich. Ne? Sowas kann ich ganz gut. Also ich kann Geschmäcker für mich abspeichern und quasi immer wieder repeaten und vergleichen mit dem, was ich esse, sodass ich gut weiß, okay, den Geschmack, den ich jetzt habe, da fehlt mir, also für mich ist er, ich glaube, das habe ich schon mal so weird erklärt, dass Geschmack für mich ein Raum ist. Und je nachdem, in welches Geschmacksspektrum wir gehen, umso mehr wird der Raum auch in die Richtung ausgefüllt. Und deswegen habe ich halt diesen, boah, das ist, klingt so behindert, ne?
Aha.
Daneben.
Gott je.
Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt diesen Geschmack vorstelle, habe ich eine gewisse Verteilung von Farben in einem Raum und diesen Geschmack kann ich mir, also dieses Bild von diesem Raum habe ich mir abgespeichert für diesen Geschmack. Und wenn ich mir diesen Raum visuell gerade vorstelle, habe ich den Geschmack quasi direkt im Gedächtnis, weil ich weiß, so habe ich den Geschmack abgespeichert, visuell. Das heißt, ich bin in der Lage, das dann halt auch abzurufen, wie das dann geschmeckt hat.
Okay, ich glaube, du bist tatsächlich die Person, die am gebeutelsten davon ist, dass es Wetten, dass nicht mehr gibt. und Leroy Winkler aus Gelsenkirchen wettet, dass er anhand von 6 Wohnzimmern den dazugehörigen Geschmack erriechen kann. So, ja, Raum und Geschmack ist so ein bisschen, aber vom Prinzip her wie Leute, die nach Gehör Musik spielen wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Und sowas würde ich gerne können, weil ich das so geil finde mit Musik. Und beim Kochen und mit den Geschmäckern ist es mir deswegen nie langweilig, weil jeder Raum anders aussieht und jeder Geschmack immer anders ist und ich diesen Geschmack gerne reproduzieren möchte. Mhm. Und wenn ich dann diesen Geschmack irgendwann reproduziert habe.
Verbessern ist doch
so. Genau. Super, ne? Sobald ich den reproduziert habe, bin ich dann da dran zu sagen, okay, was kann ich daran besser machen? Was kann ich daran verändern?
Und dann gehst du in das entsprechende Lokal, wo du den Geschmack das erste Mal wahrgenommen hast und sagst dann, hört mal zu, ich habe bei euch dieses Curry gegessen, das schmeckt absolut scheiße, ich habe das verbessert, das Rezept könnt ihr mir für 2 Trillionen Euro abkaufen, damit ich diesen fantastischen Roboter-Blockbuster drehen kann.
Ich hab da auch schon Regisseur an der Hand.
Regisseur habe ich in der Hand und die Hauptrolle wird von Ralf Möller gespielt.
Das ist wichtig.
Den Hauptroboter.
Ja, an der Stelle ein Shoutout an das Nandys in Dortmund, um authentische tamilische Küche mal zu probieren. Echt empfehlenswert.
Außer dienstags.
Ja, ich wollte mit Erik da mal hin, dann haben wir uns den Dienstag rausgesucht und dann gucke ich da am Abend vorher. Dienstags ist Ruhetag.
Ja, das war der schlimmste Tag meines Lebens.
Hä, warum? War noch trotzdem essen.
Genau deshalb war es der schlimmste Tag meines Lebens. Kurz im Essensbereich noch geblieben. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich, die sich vielleicht manchmal auch bei dir so zuträgt. Man kennt das, man hat vielleicht mal keine Lust, so richtig zu kochen. Und dann gibt es irgendwie so was Einfaches, so ein Schnitzel oder eine vegane Alternative dazu. Und es gibt irgendwas mit so einer pommesartigen Beilage. Und pommesartig meine ich tatsächlich so, wie ich es sage. Denn im Bereich Pommes frites oder Kartoffelfertigprodukterzeugnisse. Also
Kroketten,
genau, Smilies. Genau, gibt es ganz viel, ne? Mhm. Es gibt Kroketten, es gibt Smilies, es gibt Röstis, es gibt
am liebsten immer noch Pommes mit Mayo.
Es gibt Wellenfritten, es gibt diese fetten Fritten, es gibt diese Steakhouse-Fritten, es gibt die normale Fritte, es gibt diese, Rösti-Powerbank, die gefüllt ist mit so Kräuterquark. Kennst du die?
Boah.
Geil, oder? Ja, dieses gibt Herzoginenkartoffeln. Deshalb, da wirklich die Frage, also was ist das geilste
Pommes Produkt? Mit Mayo.
Einfach, also die Pommes ist ja nicht mit Mayo tiefgefroren. Also die, ja, aber welche Pommes? Also ist es die Wellenpommes, ist es die Steakhouse Fry, ist es die
ich ganz mag richtig, gerade? richtig eklig frittierte, also wirklich tode frittierte belgische Pommes.
Belgisch, also dicke, die nicht diese Steakhouse-Fries sind, ja. Sondern so, die so ein bisschen wie so ein D6, also so ein ganz normaler Mensch ärgert dich nicht Würfel,
ja.
Von der Dicke sind und dann halt in die Länge gezogen.
Außen saftig, knusprig, ja. Und innen halt immer noch was zu schmecken. Ich hasse diese, ich verstehe auch Menschen nicht, die dünne, harte Pommes mögen. Ekelhaft.
Ich muss sagen, tatsächlich auch die besten Pommes, die ich bislang jemals gegessen habe, aber anders, die drei besten Pommes, die ich jemals gegessen habe, beste Pommes aller Zeiten tatsächlich in Antwerpen, da wollte ich jetzt gerade nachgucken, ich glaube, das heißt Frittenatelier, fantastisch, in Amsterdam bei Mannequin Piss.
Ja, die habe ich auch schon gegessen, auch sehr lecker, ja.
Auch super. Und die drittbesten, da weiß ich aber nicht mehr, wo sie genau war. Also sie waren auch aus Amsterdam und das waren als wir in Amsterdam waren, auf dem Weg nach Hause, diese unsagbar teuren mit 700 verschiedenen Dipsfritten, die ich auch gar nicht aufregen
habe. Boah, Junge, war ich da besoffen. Ja. Joppi-Soße hatte ich, glaube ich. Ne?
Ja, aber auch Samurai, weil du von mir den Rest fressen musstest, weil es mir gar nicht gut ging. Aber also wirklich, Holland,
Belgien, die machen
gute Fritten.
Ja.
Mannequin Piss und Frittenatelier in Antwerpen, fantastisch. In 2 Monaten bin ich wieder da. Ich freue mich jetzt schon auf das Kartoffelerzeugnis. Aber wenn ich zu Hause bin, ich stehe manchmal wirklich so, beziehungsweise wenn ich zu Hause koche, ich stehe manchmal wirklich vor dieser Tiefkühlung im Rewe und denke mir so, worauf hast du jetzt eigentlich heute Bock? Und am seltensten fällt meine Wahl auf so eine Rösti tatsächlich, auch wenn ich den eigentlich ganz geil finde. Zu häufig tatsächlich auf den Smiley, der ja im Grunde genommen auch nur eine Krokette ist.
Na, Kroketten mag ich nicht so.
Aber was ich wirklich schon lange nicht mehr hatte und ich habe mich mit meiner Partnerin heute Morgen noch drüber unterhalten, ist tatsächlich diese grobe Kartoffel-Powerbank mit dieser Kräuter-Frischkäse-Füllung. Die fand ich damals ultra. Und da so eine richtig geile, ich habe so eine scharfe Buffalo-Soße. Leck mich an eine Fritte. Richtig gut.
Starkes Wortspiel.
Danke. Ich wäre für diese Woche durch.
Dito, ich muss auch ganz dringend pipi.
Wir haben alles geschafft, den polnischen Sinatra in Hülle und Fülle abgearbeitet. Ein bisschen Fantasy, bisschen Essen, bisschen Spotify-Kommentare. Ganz großer Hass gegen
Klapphandy. Ich habe mich dieses Mal gefühlt wie so ein Gast nur in diesem Podcast, weil ich und viel erzählen durfte.
Und das bist du ab jetzt auch. Nächste Woche mit Hitler und mir, Erik. Hi, grüße euch. Ich bin, war und bleibe immer selbiger, also nicht Hitler, sondern Erik, und würde mich mit den Worten verabschieden. Du hast gesagt, es gibt nicht das perfekte Musikstück, richtig?
Ja.
Ich würde dagegen halten und sagen, zum Abschied, und ich möchte nicht, dass es irgendwie auf Evidenz geprüft wird, das perfekte Musikstück ist, der Drittstaffelgewinner von DSDS, Tobias Regner, hat das perfekte Musikstück mit dem Track I Still Burn im Jahre 2004 oder so auf den Markt gebracht. Trust me.
Okay, ich halte den Rubberband Man dagegen, aber passt. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.